Halb voll oder halb leer? Zu welchem Team gehörst du? Team halb voll oder Team halb leer? Bei so einem Glas relativ wurscht. Kann man diese Frage leicht beantworten. Aber auch im Leben gibt es solche und solche Typen. Die einen, die eher sagen, oh, alles eher schwierig. Ja, da ist schon was da, aber da fehlt doch noch einiges. Und oh ja, da könnte noch mehr sein. Und ja, ist schon schwierig. Das ist das Team halb leer. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ey, klasse, was da ist, darauf kann man aufbauen. Super, lass uns auf das gucken, was wir haben, was gut ist, was echt lecker schmeckt. Auf geht's. Das ist das Team halb voll. Siehst du mehr Licht oder mehr Schatten im Leben? Ist alles eher hell und schön oder eher alles so ein bisschen gedrückt, ein bisschen düster, wie Steffi es gerade eben geschildert hat? Und das Thema heute steht hier groß vorne, Schatten im Blick. Und es ist gerade wirklich schwierig, ohne Schatten im Blick zu leben. Hospitalisierungs-irgendwasen, Inzidenzen, Impfquoten, komische Zahlen überall. Und ich habe auch gemerkt, mir ging das ganz ähnlich wie Steffi, mich hat das erdrückt. Und immer wieder diese Meldungen und ich habe beschlossen, ich höre einfach auf zu lesen. Ich gucke mir das nur mal an. Ich schaue da nicht mehr drauf. Aber du kannst dem ja fast nicht entkommen. Egal welche Internetseite du aufmachst, egal welche App auf dem Handy du öffnest, Schatten im Blick. Aber ganz ehrlich, ich brauche in meinem Leben auch überhaupt kein Virus, um Schatten im Blick zu haben. In meinem Leben, obwohl ich eigentlich klar Team halb voll bin, ist ganz viel Schatten, ist ganz vieles, was schiefgelaufen ist und was immer noch schiefläuft, ist ganz viel, wo ich Schuld und Verstrickungen merke, ist ganz viel, ja, wo genug Schatten da ist. Und um diese Schatten, die wir da im Blick haben, zu bekämpfen, dafür brauchen wir Weihnachten. Darum müssen wir Weihnachten neu erleben. Darum ist dieses Thema heute am zweiten Advent so wichtig. Und über den Text, um den es heute geht, habe ich erst vor 2 Wochen gepredigt. Wir predigen uns ja gerade so von vorne nach hinten durch das Johannesevangelium und wir sind bei Johannes 4 angekommen. Und als ich am Anfang der Woche geguckt habe, worum geht's denn bei Weihnachten neu erleben, unsere Aktion, der wir gerade auch folgen, welcher Text ist denn dran? Oh, Johannes 4, das kommt mir ja sehr bekannt vor. Ja, doof gelaufen, hä? Was macht man jetzt? Nee, überhaupt nicht doof gelaufen. Ein echter Glücksfall. Denn das Kapitel hat 42 Verse und ich bin vor 2 Wochen genau bis Vers 15 gekommen und musste ganz viele Sachen weglassen, die ich eigentlich hätte sagen wollen. Also habe ich jetzt nochmal die Chance bekommen, dachte ich, den Rest zu schaffen. Ich schaffe genau 3 Verse heute. Aber ne, nochmal ein bisschen mehr. Und wenn wir uns den Text nochmal neu angucken und wenn wir ihn durch diese Adventsbrille, durch diese Weihnachtsbrille anschauen, merken wir, das ist ein Adventstext. Das ist ein Text, in dem ganz viel Weihnachten drin ist. Und auf diese Entdeckungsreise möchte ich mich heute mit euch begeben. Wenn ihr vor 2 Wochen nicht da wart, oder aber die Predigt vor 2 Wochen für Schlafnachholen genutzt habt oder euch einfach so nicht mehr erinnern könnt oder euch voll erinnern könnt, Wiederholung ist immer gut, erzähle ich euch nochmal ganz kurz, worum es in Johannes 4 eigentlich geht. Wird überschrieben mit die Frau am Jakobsbrunnen. Jesus ist unterwegs von der Jordanebene zurück nach Galiläa und wählt den Weg durchs Bergland und muss dabei durch Samarien laufen. Das waren nicht die besten Freunde der Juden damals. Und er kommt in der Mittagszeit an einen Brunnen, schickt seine Jünger zum Essen holen und trifft an diesem Brunnen eine Frau, die da Wasser holt, in der Mittagszeit. Ganz ungewöhnlich, das tut man eigentlich nicht. Das hat schon darauf hindeuten lassen, mit der ist irgendwas nicht in Ordnung. Es entspinnt sich ein Gespräch zwischen Jesus und der Frau. Logischerweise erstmal um Wasser, ja, wenn man so am Brunnen sitzt in der Mittagshitze, liegt das nahe und auf der Hand. Jesus meint aber nicht echtes Wasser, sondern es geht um den Heiligen Geist. Es geht darum, wie Menschen ja, ihre Sehnsucht nach Leben gefüllt bekommen. Das Gespräch geht weiter, es kommt auf diese Schuld die die Frau mit sich rumschleppt. Jesus konfrontiert sie, er sendet sie. Sie holt die Leute aus dem Dorf zusammen, um ja, ihnen zu zeigen, da ist jemand, der ist was ganz Besonderes. Die Jünger kommen wieder zurück und Jesus führt witzigerweise fast genau dasselbe Gespräch, was er mit der Frau geführt hat, mit den Jüngern nochmal, und die kapieren es auch nicht. Ja, dass er mit Wasser und Heiliger Geist und so. Die Jünger kapieren auch nicht, warum er sich überhaupt mit dieser Frau abgibt. Aber das Resultat dieses Gesprächs ist, dass Jesus noch ganze 3 Tage in der Gegend bleibt und den Menschen das Reich Gottes erklärt. Und viele fangen an ihn zu glauben. So, das war der Schnelldurchlauf des Textes. In den letzten, vor 2 Wochen bin ich vor allem auf 2 Punkte eingegangen. Dieses, warum macht Jesus diesen Umweg durch Samarien und geht zu Menschen, die so gar nicht zu ihm passen? Sind auch wir bereit, Umwege zu gehen? Sind wir bereit, uns auf Menschen einzulassen, die nicht so ticken wie wir? Und ich bin dieser Frage nachgegangen, diesen Durst nach Leben, den Jesus stillen will. Wie ist es gemeint? Warum haben wir noch Durst nach Anerkennung, nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Bestätigung, nach Abenteuer, wenn Jesus doch alles stillen will? Was ist da gemeint? Wenn ihr das nochmal nachhören wollt, ihr findet die Predigt noch im Internet. Der Text geht dann weiter. Und ich habe gerade schon gesagt, 3 Verse schaffe ich heute. Und diese 3 Verse schließen direkt an dieses Gespräch um das Wasser und den Heiligen Geist. Ich lese euch die Verse aus Johannes 4, 16 bis 18 einmal vor. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Bam! Was für ein Schlag ins Gesicht. Da kommt dieser Mann auf sie zu, ein Jude, und redet mit ihr auf Augenhöhe, nicht verächtlich, greift sie nicht an und wird nicht übergriffig. Nettes Gespräch, geheimnisvoll, super. Und dann diese Wendung aus dem Nichts. Geh hin und hol deinen Mann. Und der muss alles aus dem Gesicht gefallen sein. Woher weiß der das? Das ist der blinde Fleck, der schwarze Fleck in ihrem Leben. Das, wo alles dran kaputt gegangen ist. Und jetzt geht das wieder los. Wie bitter muss das für diese Frau gewesen sein, als Jesus das gesagt hat. Wir schauen uns jetzt mal an, als erstes, und ich nehme da ein bisschen Zeit dafür, was bei dieser Frau los war und warum Jesus sie da so konfrontiert. Und man muss es am Anfang ganz deutlich sagen, diese Frau war ein armes Schwein. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. In ihrem Leben ist ganz viel schiefgelaufen. Und ganz sicher, die war nicht unschuldig daran. Die hat das selber zu verantworten. Die hat das selber zu tragen. Aber sie war es auch nicht alleine schuld. Da sind Dinge schiefgegangen. Sie war in einer Situation, wo ganz viele Menschen ganz viel Mist gebaut haben. Und sie war die, die das Ganze ausbaden musste. Und es ist total wichtig, mir jetzt am Anfang, dass ich das sage. Jesus kanzelt die Frau hier nicht moralisch ab. Wir werden das gleich nochmal ganz genau sehen. Er sagt nicht, wie kannst du nur so leben? Wie kannst du nur so in Sünde sein? Wie kannst du nur? Überhaupt nicht. Er stellt einfach nur fest. Und er beurteilt die Lage ganz anders als die Menschen um ihn herum. Was ist die Lage? In Israel, vor 2000 Jahren, da war es so, eine Frau hat immer einen Mann in ihrem Leben gebraucht. Zwingend. Solange sie nicht verheiratet war, stand sie unter der Aufsicht ihres Vaters. War der Vater tot, stand sie unter der Aufsicht ihrer Brüder. Gab es keine Brüder, stand sie unter der Aufsicht eines Verwandten und hat indessen deren Haushalt gelebt. Wenn sie dann geheiratet hat, ging sie in den Verantwortungsbereich des Ehemannes über. Ist der verstorben, musste sie zurück ins Vaterhaus, musste wieder heiraten, oder einer der dann vielleicht erwachsenen Söhne hat die Aufsicht übernommen. Anders ging es nicht. Eine Frau konnte alleine ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten. Die konnte kein Geld verdienen, die konnte sich nicht außerhalb des Hauses bewegen. Es gab zu der Zeit 2 Räume für Frauen. Es gab den öffentlichen Raum, das war alles außerhalb der vier Wände, da hatte die Frau nichts zu suchen. Und es gab den inneren Raum, das war das Zuhause, vielleicht noch der Markt, wo man eingekauft hat, da durfte die Frau hin, da durfte sie sein. Und damit war klar, die war nicht in der Lage, sich selbst zu finanzieren, sich selbst zu ernähren. Eine Frau war zwingend auf einen Mann angewiesen. Kann man jetzt sagen, was für ein blödes System, wie doof? Ist erstmal egal, es war so. Das ist Fakt. Und das müssen wir erstmal einfach so feststellen. In wilder Ehe zu leben, wie man das bis vor kurzem auch bei uns noch genannt hat, war absolut undenkbar. Das gab es de facto eigentlich nicht, dass eine Frau mit einem Mann zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein. Und da müssen wir gar nicht weit in unsere Vergangenheit gucken. Noch 1973 konnte ein Vermieter wegen Kuppelei angezeigt werden, wenn er einem unverheirateten Paar eine Wohnung vermietet hat. Ja, das ist jetzt gerade mal weniger als 50 Jahre her. Da war das auch in unserer Gesellschaft noch völlig undenkbar, öffentlich in wilder Ehe zu leben. Damals in Israel, wie heute und wie vor 50 Jahren, gab es immer außereheliche Beziehungen, ganz klar. Aber die wurden nicht öffentlich geduldet. Heute sieht es anders aus, heute ist das fast schon der Normalfall in unserer Gesellschaft geworden. Diese Frau, erleben wir hier, lebt in wilder Ehe. Aber nicht, weil sie so ein Revoluzzer ist und die sexuelle Revolution mal eben 1968 Jahre vorziehen will oder weil sie sich auflehnen möchte gegen diese patriarchalischen Gesellschaftsdinger und mal den Leuten zeigen wollte, wie es geht. Nee, die hatte wahrscheinlich einfach keine andere Wahl. Ich vermute sehr stark, dass sie diesen Mann heiraten wollte, mit dem sie zusammengelebt hat. Aber dieser Mann hat ihr anscheinend die Ehe verweigert. Der hat sich die ganzen Boni mitgenommen, der ist mit ihr ins Bett gegangen, der hat sich von ihr den Haushalt machen lassen, aber er hat sie nicht geheiratet. Das Wort für Männer, du hast fünf Männer gehabt, das Jesus hier verwendet, ist nicht eindeutig. Das kann bedeuten, du hast schon mit fünf Männern unehelich zusammengelebt. Oder es kann heißen, du hast schon fünf Ehemänner gehabt. Was es genau heißt, wissen wir nicht, ist auch völlig nebensächlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie fünfmal verheiratet war und fünfmal verwitwet war, das wäre ja noch der gesellschaftlich anerkannte Weg, ist sehr unwahrscheinlich. Und selbst wenn, ein Rabbi der Zeit Jesu hat gesagt, ab der dritten Ehe kann die Frau keine ordentliche Frau mehr sein. Also selbst wenn das Ganze richtig abgelaufen wäre, mit fünf beendeten Ehen, der Marktwert sinkt immer weiter. Scheidung war zur Zeit Jesu möglich, aber nur von der Männerseite aus. Ein Mann konnte der Frau einfach so den Scheidebrief ausstellen. Und dann hatte sie keine andere Wahl, als zu ihrem Vater zurückzukehren oder zu ihrem Bruder, wenn die sie denn aufgenommen haben und wenn es die denn gab. Oder sie musste wieder heiraten. Und die Männer wussten das, dass sie musste. Und damit waren die in der ganz klar stärkeren Position. Die Mitgift wurde immer kleiner und der Hebel der Männer immer länger. Fünfmal ist es kaputt gegangen. Fünfmal. Geschieden, verwitwet, was auch immer. Und sie braucht diesen Mann. Sonst verhungert sie. Und anscheinend hatte sie keinen Vater, keinen Bruder, keinen Sohn, wo sie hin zurückkehren konnte. Und dann kommt dieser Mann und sagt, klar, komm zu mir, aber heiraten tue ich dich nicht, vergiss es. Was für eine arme Sau. Ja, fürs Bett gut genug, zum Putzen gut genug, aber um sie zu einer ordentlichen Frau zu machen, anscheinend nicht. Es gibt Ausleger, die sagen, war der Mann sogar schon verheiratet und hat sie als Zweitfrau genommen. Ja, noch schlimmer, weil Zweitehe ging zur Zeit Jesu gar nicht mehr. Aber inoffiziell konnte man das bestimmt machen. Über Jahrhunderte wurde unser Text völlig anders ausgelegt, als ich das gerade getan habe. Ich habe einen Kommentar von 1880 gefunden und der reitet ausschließlich auf der Schamlosigkeit dieser Frau rum, die sich einem Mann nach dem anderen um den Hals geworfen hat. Und erst die neuere Forschung geht davon aus, dass es so ist, wie ich gerade geschildert habe. Und wenn ich mir angucke, wie Jesus da reagiert und mir dieses Setting angucke, vermute ich tatsächlich, dass es so ist. Jesus redet anders als die Kommentatoren. Der nimmt alle mit rein. Das, was wir hier finden, ist auch eine Anklage an diese Männer, die nicht in der Lage sind, ja, dieser Frau das zu bieten, was sie eigentlich verdient hat. Wichtig, Jesus sagt aber auch nicht zu dieser Frau, ach du armes Opfer, ach komm, schwamm drüber, ach komm, ist nicht so schlimm, komm, wir machen das alles wieder gut. Nein, Jesus benennt die Situation hier ganz klar, sagt, wie es ist und benennt damit auch die Schuld dieser Frau, diesen Zustand, der so eigentlich nicht sein kann. Und das ist jetzt total wichtig für das, was jetzt weiterkommt. Ich möchte mir jetzt als nächsten Schritt angucken, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, was er sagt, wie wir ihn hier neu kennenlernen. Und es ist immer gut, bei allem mit Jesus anzufangen, weil der meistens der Schlüssel für alles ist. Wir Christen sind total moralische Menschen. Und das meine ich erstmal voll positiv. Wir haben einen klaren moralischen Kompass. Wir haben in vielen Sachen eine klare Meinung, was richtig und was falsch ist. Wir haben klare ethische Vorstellungen von unserem Leben und vielen Themen, die unser Leben betreffen. Und das ist gut. Das Dumme ist, mit diesem moralischen Leben geht einher, dass wir Gott meistens damit auch als den großen Moralapostel sehen. Gott als den sehen, der darauf pocht, dass wir Gebote und Regeln einhalten. Dass wir uns an die 10 Gebote halten, dass ein Christ dies und jenes tut und dies und jenes lässt, dass wir Jesus, dass wir Weihnachten ganz oft auf diese moralische, auf diese ethische, auf diese Verhaltensebene reduzieren. Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu zeigen, wie wir unser Leben zu führen haben, damit wir Gott gefallen. Und das ist Blödsinn. Ja, Regeln sind gut, Gottes Gebote sind gut, Gottes Gesetze sind gut und es lohnt sich, sie zu halten. Ich habe jetzt nicht die Zeit, euch zu erklären, warum das so ist. Wer Lust hat, Gemeinde, Bibelschule, Modul Ethik, kommt das in voller Breitseite. Glaubt es mir einfach. Gottes Gebote und Gesetze sind gut, bin ich fest von überzeugt. Aber Jesus ist nicht gekommen, um uns Gottes Gesetze schön zu reden, schön zu zeigen, uns zu animieren, diese Gebote und Gesetze zu halten. Er ist ganz anders und er wird uns hier auch anders vorgestellt. Ich habe es gerade schon gesagt, über Jahrhunderte war Jesus hier der Moralapostel, der mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und der Frau mal sagt, wo es lang geht. Aber wie wir ihn hier sehen und sehen müssen, ist, dass Jesus hier als Offenbarer und als Retter dargestellt wird. Diese Reaktion auf der Frau, auf diese Konfrontation, die ist so krass, weil die eben nicht vor Scham und Schuld versinkt, sondern die reagiert so ganz anders. Ich lese euch die Verse mal vor. In Vers 19 heißt es, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt die Frau. Das ist die erste Reaktion auf das, was Jesus sagt. Er sagt, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht deiner. Und boah, woher weiß der das? Hammer, der weiß mehr, als er wissen kann. Das muss ein Prophet sein. Das ist das, was diese Rede Jesu auslöst. Und dann geht es weiter in den Versen 29, 28 und 29. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist? Die rennt zu den Leuten, die sie dissen, die sie mobben, die sie ausschließen und sagt, Leute, da ist jemand, der hat mir Dinge gesagt, kann der gar nicht wissen. Kommt mit, lasst uns gucken, vielleicht ist das der Messias, vielleicht ist das der, auf den wir gewartet haben. Und in Vers 39 geht es weiter. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihnen bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe und auf ihr Wort hin glaubten sie. Jesus macht diese Frau zu einer Missionarin, weil er sich ihr offenbart hat. Das ist das Ziel von Jesus mit diesem Gespräch, mit dieser Konfrontation. Er will sich als der offenbaren, wer er ist. Er will dieser Frau zeigen, wer er ist. Hier geht's um Sünde, hier geht's um Schuld. Kommen wir nachher noch zu. Aber das Erste und Wichtigste, was Jesus hier tut, ist, dass er dieser Frau dadurch zeigt, wer er wirklich ist. Kein Moralapostel, sondern ihr Retter. Und das bringt diese Frau in Bewegung und führt dazu, dass Menschen zum Glauben kommen. Und damit sind wir bei Weihnachten. Und ich sage das jedes Jahr, Weihnachten ist so ausgenudelt. Ja, wir singen mittlerweile modernere Weihnachtslieder, aber es stehen immer diese Bäume rum, nicht schwarze, aber es stehen immer Bäume rum, es stehen Krippen rum und es geht um dieses Kind in der Krippe und ja, Gott wird Mensch und ja, Freude, Friede und so weiter. Aber das, was wir hier erleben in diesem Text, das ist Weihnachten. Da kommt kein Moralapostel in die Krippe, um uns zu zeigen, wie wir zu leben haben. Da kommt kein kleines, hilfloses Baby. Da kommt der Offenbarer und Retter Gottes, der uns zeigen will, dass Gott uns liebt und dass Gott uns will. Dieser Jesus ist der Offenbarer und Retter. Er zeigt der Frau den Ausweg. Und ich sage das nochmal ganz deutlich. Der Ausweg aus deiner Verlorenheit, der Ausweg aus deiner Sünde und Schuld ist nicht, dass du dein Verhalten änderst. Es ist nicht Verhaltensveränderung, was Jesus von dir möchte, sondern er will Beziehung zu dir. Ja, und aus dieser Beziehung folgt bestimmt auch verändertes Verhalten. Aber Jesus wird dich nie mit deiner Schuld konfrontieren, weil er möchte, dass du anders lebst, sondern weil er möchte, dass du bei ihm dran bist, dass du bei ihm bist, dass du Beziehung zu ihm hast, dass du ihn neu kennenlernst, dass du neu verstehst, wer er ist. Worum geht's denn bei Nachfolge? Nicht um ein richtiges Leben, sondern darum, bei Jesus zu sein. Kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus in der Krippe? Und wer ist er für dich? Wer ist dieses Kind? Ist es dieser Moralapostel Gott? Ist es dieses irrelevante Kind, was mit deinem Leben nichts zu tun hat? Oder ist er dein Retter? Und vielleicht ist es dran, Weihnachten neu zu erleben, neu zu kapieren, als wer sich Jesus hier vorstellen will. Und jetzt sind wir bei diesem letzten Punkt für heute, wo ich doch nochmal über Schuld reden möchte und über den Umgang damit. Ich finde es total wichtig, dass wir auch hier in unserer Gemeinde, hier im Gottesdienst, regelmäßig über Schuld und Sünde reden, weil das ist Thema in unserem Leben. Aber die Reihenfolge war mir wichtig. Es geht zuerst um Jesus und seine Offenbarung und dann um das Verhalten. Nochmal ganz kurz die Kurzfassung, was ist eigentlich Sünde? Sünde ist nicht die eine Tat. Sünde ist nicht die eine Lüge, der eine Diebstahl, der eine Ehebruch, noch nicht mal der eine Mord. Sünde ist ein Zustand. Sünde ist der Zustand, dass du von Gott getrennt bist und das Ziel deines Lebens nicht erreichst. Und in Markus 7 ist es eindeutig, dass all diese Taten aus dir herauskommen, aus deinem Zustand. Die Tatsünden sind eine Folge deines sündigen Zustandes. Du lügst, du betrügst, du brichst die Ehe, weil du Sünder bist und das aus dir herauskommt. Und die beste Beschreibung für Sünde für mich ist Dunkelheit. Und darum passt dieses Thema Schatten im Blick. Wenn wir auf unsere Sünde gucken, dann sehen wir Schatten, dann sehen wir Finsternis. Das eine ist nämlich, dass Sünde uns in die Dunkelheit hineintreibt, in die Trennung von Gott und die Trennung von Menschen. Sünde treibt in die geistliche und soziale Isolation. Wenn du Sünde lebst, werden deine zwischenmenschlichen Beziehungen kaputt gehen, weil Sünde tödlich ist und zerstörend. Wenn du lügst, wenn du betrügst, werden Menschen mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Wenn du die Ehe brichst und es kommt raus, wird deine Ehe kaputt gehen. Wenn du und so weiter. Sünde zerstört deine Beziehungen. Das merken wir bei der Frau. Die lebt in Sünde und ihre Dorfgemeinschaft geht kaputt. Und das gilt auch für deine Beziehung zu Gott. Guckt euch die erste Geschichte in der Bibel an, wo Sünde vorkommt. Adam und Eva leben in perfekter Gemeinschaft mit Gott und dann kommt die Sünde in ihr Leben. Und was ist die Reaktion? Scham und Angst. Sie verstecken sich vor ihrem Gott. Das ist das, was Sünde bewirkt. Und ich kenne das aus meinem Leben. Wenn ich wieder auf die Nase gefallen bin, wenn ich wieder Dinge getan habe, die Jesus nicht gefallen, und am schlimmsten ist es, wenn ich schon vorher wusste, dass es Jesus nicht gefallen wird und ich es trotzdem tue. Wisst ihr, wenn ich so lebe, dann ist mein Gebetsleben auf einmal so intensiv wie nie zuvor. Dann lese ich noch lieber in der Bibel und den Lobpreis kann ich besonders genießen. Natürlich nicht. Wenn ich so lebe, dann höre ich auf zu beten. Wenn ich so lebe, schiebe ich die Bibel noch weiter hinter ins Regal. Wenn ich so lebe, kommt der Lobpreis hier nicht in mein Herz, weil ich mich schäme. Ich kann doch nicht so zu Gott kommen mit diesem Dreck, den ich gerade eben wieder gemacht habe. Ich kann nicht beten, ich kann den um nichts bitten. Meine Beziehung ist doch kaputt. Wie soll ich denn dem in die Augen blicken können bei dem, was ich gerade getan habe? Das ist das Wesen von Sünde. Sie zerstört deine Beziehung zu Gott. Sie trennt dich und treibt dich in die Dunkelheit. Und das Zweite ist, warum Sünde und Dunkelheit so zusammenpasst, ist, weil Sünde am liebsten im Verborgenen geschieht. Niemand stellt sich gerne hin und sagt, boah, ich erzähle euch jetzt mal, was ich gestern mir für einen Blödsinn im Internet angeguckt habe, wie ich hier die Steuer hinterzogen habe und was ich für bescheidene Gedanken ich über meine Frau gehabt habe. Natürlich nicht. Sowas tue ich heimlich. Da, wo mich keiner sieht, wo es keiner mitbekommt. Das ist Sünde. Dunkelheit, Verborgenheit. Aber damit ist ja auch klar, was das Gegenmittel ist. Das Gegenmittel ist das Licht Gottes. Ich bin der festen Überzeugung, dass Dunkelheit ans Licht muss, dass Sünde ans Licht muss, denn dann verliert sie ihre Macht. Genau das tut Jesus hier mit dieser Frau. Er konfrontiert sie und sagt, du, ich weiß es. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, in welchen Umständen du lebst. Wir können ganz offen reden. Glaubt ihr, die hätte in ihr Dorf zurückgekommen und die Leute geholt, wenn sie das Gefühl gehabt hätte, sie muss ihr Gesicht vor Jesus wahren, sie muss ihre Maske, die wäre nicht losgerannt. Aber jetzt, wo es klar ist, wo er es doch eh weiß, auf geht's, alles klar. Bekannte Sünde verliert ihre Macht. Wenn du Sünde vor Gott und den Menschen bekennst, verliert sie ihre Macht. Als Carina und ich uns kennengelernt haben, haben wir viel telefoniert, wir hatten ja eine Fernbeziehung und wir haben sehr, sehr offen geredet, haben uns sehr viel erzählt aus unserer Vergangenheit und es gab aber ein, zwei Sachen, die wollte ich ihr nicht erzählen. Das war mir klar, es bleibt meine Sache, das geht sie nichts an, weil ich mich so geschämt habe. Und wir hatten ein Telefonat, was wieder so sehr offen war und ich habe aufgelegt, war schon spät abends und dann hat Gott angeklopft, hat gesagt, so, jetzt rufst du nochmal an und erzählst die beiden Sachen. Und ich wollte nicht. Ich wollte echt nicht. Ich hatte so eine Angst, dass unsere Beziehung dann vorbei ist. Weil was soll sie denn dann über mich denken? Was soll sie denn dann machen? Aber ich wusste, wenn ich jetzt nicht anrufe, dann werde ich das nie erzählen. Dann wird es immer im Dunkeln bleiben. Und dann werden diese Dinge weiter Macht über mein Leben haben. Dann wird die Gefahr, dass ich da wieder falle, viel, viel höher sein. Und wenn es dann doch irgendwann mal nach Jahren rausgekommen wäre, wären die Konsequenzen viel, viel schlimmer gewesen, weil diese Enttäuschung noch da gewesen wäre. Also habe ich angerufen. Und das war das schlimmste Telefonat meines Lebens. Und das Beste gleichzeitig. Weil damit haben diese Dinge in meinem Leben ihre Macht verloren. Gott hat mich da frei gemacht. Von einem Moment auf den anderen. Weil da nichts und niemand war, was mich hätte verklagen können. Es war bekannt vor Gott und den Menschen. Und damit ist die Sünde von der Dunkelheit ins Licht gekommen und hat ihre Macht verloren. Und ich möchte dich zum Ende jetzt herausfordern. Vielleicht kitzelt der Heilige Geist dich jetzt schon die ganze Zeit ein bisschen. Wenn ich hier über Sünde rede und in dir ist diese eine Sache, oder diese zwei Sachen in deinem Leben, die du direkt damit assoziierst, dann ist es vielleicht deshalb, weil Jesus gerade bei dir anklopft, weil er sich dir offenbaren will als dein Retter und als der, der dir aus deiner Dunkelheit ins Licht helfen will. Und vielleicht weißt du jetzt, welche Schuld du bekennen sollst. die du jetzt von der Dunkelheit ins Licht bringen sollst, damit sie ihre Macht über dich verliert. Und wenn das so ist, dann mache ich dir Mut, jetzt dieses Lied zu nutzen und es Jesus zu sagen. Bekenn ihm deine Schuld. Spreche es vor ihm aus. Und wenn du willst, dann geh danach zu einem Menschen hier mit einem Smiley-Button, komm zu mir, komm zu jemandem aus dem Musikteam oder such dir einen Christen, dem du vertraust. Und bekenn deine Schuld und lass dir diese Vergebung Gottes zusprechen. Vielleicht klopft er gerade bei dir an und zeigt dir ganz neu, wer er für dich sein will. Amen.